Zunächst mal zu Peter Singer selbst. Er selbst betont, dass er besonders auch mit seiner umstrittenen Euthanasieethik nur der gegenwärtigen Situation offen ins Auge sehen will, in denen wir Fragen von Leben und Tod, also ob Menschen zum Beispiel künstlich am Leben erhalten werden sollten, nicht mehr ausweichen können. Und du bezeichnest Peter Singer aber trotzdem schlicht als einen Killerphilosophen. Warum? Ganz kurz gefragt.
Ja, weil er einfach in seinen Büchern, und zwar sowohl in diesem Animal Liberation, das ja so ein bisschen zu den Grundlagenwerken der Tierrechtler-Szene gehört, als auch in der praktischen Ethik, über die ja Ende der 80er Jahre auch hierzulande heftig diskutiert worden ist, so eine ganz klare Linie aufmacht und sagt, geistig Behinderte, Neugeborene seien eben noch keine vollwertigen Personen und die hätten eigentlich ein geringeres Lebensrecht als bestimmte hochentwickelte Tiere wie bestimmte Affenarten. Also meiner Meinung nach führt er da einfach die Begrifflichkeit von Lebenswert und Lebensunwert wieder ein. Und dieser Trick, den er auch in seinem Buch anwendet, da immer irgendwelche ganz extremen Situationen zu konstruieren, finde ich, wie gesagt, ein Trick. Ja? Also er hat in seinem Buch auch das drin. Und da sagt er, stellen wir uns mal vor, es gäbe ein ganz grausames wissenschaftliches Experiment. Würden Sie lieber einen geistig Behinderten oder einen Affen hernehmen? Aber er konstruiert ja diese Situation. In die muss man ja gar nicht reinkommen. Muss dieses Experiment tatsächlich stattfinden? Also von deiner Fragestellung her ging es jetzt eher in Richtung Sterbehilfe. Ja.
Ja.
Ich meine, das stellt sich jeder vor. Da hat wahrscheinlich auch jeder Angst davor. Da kommt dann immer die Frage, wie geht man damit um? Da gibt es heute Patientenverfügungen, wo man selber sowas regeln kann. Und ich finde es wirklich unlauter von ihm, von Singer, mit diesen Situationen, die ja nun tatsächlich problematisch sind, die man aber auch in der einen oder anderen Weise regeln kann, das sozusagen zu instrumentalisieren, um seine Sache da durchzubringen. Und also ich nenne ihn Killerphilosophen deswegen, weil auf der einen Seite geht es um Tierschutz, das heißt um eine Behandlung von Tieren, dass sie nicht gequält werden, dass sie nicht missbraucht werden für irgendwelche Versuche, dass sie artgerecht gehalten werden, das ist das eine. Aber bei Singer geht es um ganz was anderes. Er, indem er diese Gleichsetzung zum einen macht, wertet er bestimmte Gruppen von Menschen ab. Mhm. Und er sagt ganz deutlich schon in der Animal Liberation, geistig Behinderte und Senile sind weniger wert als die meisten Tiere.
Peter Singer erhält am 3. Juni den Ethikpreis der Giordano-Bruno-Stiftung, die sich dem evolutionären Humanismus, wie sie es selbst nennt, verschrieben hat. Dem Vorstandssprecher der Stiftung, Michael Schmidt-Salomon, wirfst du vor, im Mantel dieses evolutionären Humanismus antisemitische Thesen zu vertreten. Woran machst du das fest?
Also diese Giordano-Bruno-Stiftung ist 2004 gegründet worden und stützt sich auf ein Papier von Schmidt-Salomon, in dem es um einen evolutionären Humanismus, so nennt er das, geht. Er stützt sich zum einen auf Richard Dawkins, der vom egoistischen Gen spricht, und auf Julian Huxley, das ist ein britischer Eugeniker, der diesen Begriff evolutionärer Humanismus erfunden hat. Und worauf es hinausläuft bei Schmidt-Salomon ist, wir sollten alle aufgeklärte Hedonisten werden und unsere animalische Existenz akzeptieren und uns insbesondere von der gängigen Moral freimachen. Und in diesem Text kommt er dann zu dem Ergebnis, dass jeder Täter eigentlich auch ein Opfer sei, weil er nämlich sozusagen durch seine egoistischen Gene gesteuert ist. Und in diesem Sinn sei auch Hitler moralisch unschuldig. Und dann gibt es von 2007 von ihm dieses Kinderbuch. Und in diesem Buch, das so als atheistisches Kinderbuch rüberkommt, da beschreibt er eben die jüdische Religion als eine besonders gewalttätige, aggressive, patriarchale. Und das ist so was ganz Typisches, was sich auch schon bei den völkischen Denkern findet. Und das passt meiner Meinung nach zusammen, weil diese Vorstellung von der individuellen Gewissensfreiheit und Handlungsfreiheit und damit auch von der Möglichkeit, sich schuldhaft, fehlerhaft zu verhalten und dafür eben auch damit rechnen zu müssen, dass man bestraft wird, macht einen Kern von jüdisch-christlicher Ethik aus. Und wer im Gegenteil den Herrenmenschen frei machen will von ethischen Bindungen, der muss diese Art von Tradition zurückweisen. Und da sehe ich auch sozusagen diesen in der Tradition von Nietzsche diesen etwas antisemitischen Dreh bei Schmidt-Salomon.
Nun ist Schmidt-Salomon jetzt zwar Vorstandssprecher und Gründungsmitglied, aber es ist doch die Frage, wie sehr man diese Vorwürfe verallgemeinern kann. Mitglieder der Stiftung sind auch Prominente, wie zum Beispiel der Kinderbuchautor Janosch, der Karikaturist Josef Haderer, der Wissenschaftstheoretiker Hans Albert. Treffen deine Bedenken dann qua Mitgliedschaft auf die gesamte Stiftung zu? Oder ist es doch eher das Problem einer Einzelperson?
Zunächst mal ist dieser evolutionäre Humanismus, wird von der Giordano-Bruno-Stiftung und diese Schrift von Schmidt-Salomon als eine ihrer programmatischen Grundlagen gesehen. Mhm. Mit dieser, also wie ich finde, ziemlich hammerartigen Aussage, alle Täter sind eigentlich Opfer. Das muss man sich jetzt mal auf den deutschen Nationalsozialismus bezogen denken. Ich habe mich jetzt nicht mit allen Personen in diesem illustren Kreis der Giordano-Bruno-Stiftung auseinandergesetzt. Aber einer zum Beispiel ist der österreichische Wissenschaftler Franz Vuketitz. Der ist Vorstand des Konrad-Lorenz-Instituts für Evolutions- und Kognitionsforschung in Österreich. Und der feiert Lorenz als Paradebeispiel eines Aufklärers, ohne dessen Nazi-Vergangenheit überhaupt zu erwähnen. Mhm. Er versucht den Lorenz, und zwar meiner Meinung nach zu Recht, als Vorläufer dieses evolutionären Humanismus, den die Giordano-Bruno-Stiftung vertritt, zu vereinnahmen und sagt, ja, auch der Lorenz habe eine höhere Entwicklung der Menschheit gedacht durch natürliche Auslese. Das ist ja dieser alte darwinistische Begriff. Und was der Vuketitz unterschlägt, ist, dass Lorenz, der ja selber Mitglied der NSDAP und auch Aktivist des rassenpolitischen Amtes der NSDAP war, genau eine rassische Aufnordung und Ausmerze der Schwachen propagiert hat. Also was ganz Ähnliches wie heute Peter Singer.
Ich möchte noch kurz auf den Namensgeber der Stiftung zu sprechen kommen, Giordano Bruno. Gemeinhin denkt man ja eher dabei an die Gräuel der Inquisition, für die er eigentlich als freidenkerischer Märtyrer dagegen dann steht.
Das ist natürlich ein furchtbares Unrecht und Verbrechen, was dem Mann angetan worden ist. Aber der andere Punkt ist, man müsste sich natürlich schon auch mit dem auseinandersetzen, für was er denn auch stand. Der hat eben keineswegs aus einer aufklärerischen, religionskritischen Haltung die katholische Kirche kritisiert, sondern aus einer pantheistischen Haltung raus. Und deswegen ist er schon am Ende des 19. Jahrhunderts von völkischen Ideologen gefeiert worden. Also die Giordano-Bruno-Stiftung steht da in einer langen Tradition. Ein Beispiel, der Theodor Fritsch, der hat in seinem Antisemitenkatechismus, also eines der wichtigsten Pamphlete der Antisemiten bis in die NS-Zeit rein, da zitiert er den Bruno aus seinen Büchern, unter anderem folgende Stelle, wo es heißt, also wo Bruno schreibt, ein so pestilenzialisches, aussätziges und gemeingefährliches Geschlecht wie die Juden verdienten schon vor der Geburt ausgerottet zu werden.
Auch wenn du die Kritik jetzt wieder stark machst und auch handfeste Argumente lieferst, muss so etwas wie jetzt der Preis nicht doch anerkannt werden, und zwar im Namen von einer Freiheit der Meinung und der Wissenschaft?
Da wächst zusammen, was zusammengehört, nämlich der Singer und diese Giordano-Bruno-Stiftung. Insofern geht es natürlich in Ordnung. Ich würde mich freuen, wenn es da vor der Nationalbibliothek in Frankfurt Leute stehen und dagegen protestieren. Freiheit der Wissenschaft, grundsätzlich meine ich, ist schon sehr problematisch, Meinungsfreiheit für Leute zu reklamieren, die anderen Menschen das Lebensrecht absprechen.